Ja, wir schlagen das 12. Kapitel des Hebräerbriefes miteinander auf. In diesem Kapitel, da gibt der Apostel denen Ermutigung, die unter dem Druck, unter dem sie stehen, seufzen. Er weiß, dass wir das brauchen. Wir brauchen das Ermunterung, wir brauchen Trost. Und er gibt ihnen hier Gründe, Mut zu fassen. Ich habe dieses Kapitel in 5 Abschnitte unterteilt.
Nein, 6 sind es.
Und zwar beginnt dieses Kapitel mit einem Hinweis auf die große Wolke von Zeugen. Also erstens das Vorbild der Glaubenszeugen. Kapitel 12, Vers 1. Und diese können uns schon ermuntern, ermutigen, den Weg zu gehen, wenn wir bedenken, da sind andere uns vorangegangen und die haben teilweise ganz andere Nöte durchgemacht. Es ist noch keiner von uns zersägt worden. Wir sitzen immer noch da mit heilen Gliedern. Also andere haben ganz anderes durchgemacht. Das ist uns auch eine Ermutigung. Und wenn wir hören, wie gestern auf diesem Dia von diesem Bruder, der in sowjetischen Gefängnissen saß, Jakob Esau, und sehen sein strahlendes Gesicht, dann können wir auch da Mut fassen. Der Herr ist treu, er trägt die Seinen durch, auch wenn es durch Nöte geht, auch wenn es durch Leiden geht. So werden wir ermutigt durch die vielen Vorbilder der Glaubenszeugen, die uns vorangegangen sind. Dann haben wir als zweites das Vorbild Jesu. Das vollkommene Vorbild Jesu. Und werden aufgefordert, schaut euch Jesus an. Schaut auf zu ihm. Und wenn wir bedenken, was er durchmachte, es hat nie ein Mensch solches gelitten wie er, dann ermuntert das uns auch. Und da stehen noch einige Dinge, es ist nicht nur Vorbild, sondern er ist auch der, der den Glauben anfängt und ihn zu Ende bringt, vollendet. Er lässt uns nicht auf halbem Weg liegen. Also das ist das Zweite. Zweitens das Vorbild Jesu, die Verse 2 bis 3. Dann drittens, die Nöte, die ihr durchmacht, die sind zwar ungerecht, das ist übel, was Menschen euch antun, das ist böse, ja. Aber Gott versteht es in seiner Weisheit, dieses Böse uns zum Segen werden zu lassen. Und er verwendet diese Widerwärtigkeiten, um uns Gutes zu tun. Er ist ein Vater, der uns als seine Kinder erzieht. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Das ist ein Ausdruck, der aus dem Vers 7 stammt. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Das sind die Verse 4 bis 11. Dann viertens, eine Reihe von Aufforderungen, die wir unter diese Hauptaussage stellen wollen, dass niemand der Gnade Gottes ermangle, dass niemand Mangel habe an der Gnade Gottes. Also viertens, die Verse 12 bis 17, dass niemand der Gnade Gottes ermangle. Dann fünftens, wieder eine Gegenüberstellung zwischen dem Alten und dem Neuen, der Berg Sinai, dort wo Gott das Gesetz gab, und der Berg Zion. Der Berg Zion steht hier für all die himmlischen, die neutestamentlichen Segnungen. Fünftens, der Berg Sinai und der Berg Zion, das sind die Verse 8 bis 24. Die Verse 18 bis 24. Also die Verse 18 bis 24. Dann sechstens, eine Aufforderung, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Die Verse 25 bis 29. Ja, lesen wir jetzt im Kapitel 12 den ersten Vers. Erstens das Vorbild der Glaubenszeugen. Deshalb nun, lasst auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Ja, im Kapitel 11 sind uns ja eine ganze Reihe von Zeugen, Glaubenszeugen vorgestellt werden. Das ist eine große Schar, eine riesige Schar. Und für das Wort eine große Schar, wie wir Deutsch sagen würden, kann man griechisch eben sagen eine Wolke. Eine ganze Wolke, so viele sind es. Und die ermutigen uns, im Glauben auszuharren. Jede Bürde, also alles, was uns beschweren will, abzulegen, auch die leicht umstrickende Sünde, verschiedene Dinge, die uns aufhalten wollen, ablegen und mit Ausharren laufen. Ja, Ausharren, es ist wahr. Ausharren wird gefordert. Aber das ist normal. Es ist allen so gegangen, die den Glaubenspfad gegangen sind. Und wir sollten uns keine Illusionen machen, es ist nicht ein Spaziergang. Wir sollten das auch nicht erwarten. Es ist ein Lauf. Ja, man kann sogar übersetzen Wettlauf. Es ist ein Lauf und den müssen wir mit Ausharren laufen. Aber es ist auch eine Ermutigung zu sehen, es heißt hier, lasst uns den Lauf laufen. Es ist also nicht einfach ein Lauf, den wir uns aussuchen. Den Lauf. Gott hat das so verordnet. Gott hat diesen Lauf ausgesteckt. Er hat auch die Länge festgelegt. Aber wenn Gott das gemacht hat, dann ermutigt das uns doch. Dann dürfen wir auch wissen, er, der uns berufen hat, er, der uns erlöst hat, er, der uns begabt hat, er wird uns auch befähigen, den Lauf zu laufen. Er wird uns nicht überfordern. Vertrauen wir ihm doch. Es hat euch keine Versuchung, schreibt Paulus den Korinthern, befallen, als nur eine menschliche. Das sind Versuchungen, die alle Menschen, alle Gläubigen durchmachen, solche Sorten von Versuchungen. Es hat euch keine Versuchung befallen, als nur eine menschliche, und Gott ist treu. Er wird euch nicht über Vermögen versuchen, sondern wird mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen. Der Ausgang. Er führt uns hindurch bis ans Ende. 1. Korinther 12, 13. 1. Korinther 10, 13. Ja, gut, Dominik, richtig. 1. Korinther 10, 13. Dann die zweite Ermunterung, das Vorbild Jesu. Schaut auf zu Jesus. Es ist auffällig, wie häufig unser Herr, unser Retter im Hebräerbrief mit dem menschlichen Namen Jesus bezeichnet wird. Sonst schreiben ja die Apostel meistens der Herr oder der Herr Jesus oder Jesus Christus. Aber hier steht häufig im Hebräerbrief Jesus. Nur Jesus, der menschliche Name. Denn es soll offensichtlich besonders hervorgehoben werden, er war wahrer Mensch, vollkommener Mensch. Das ist uns zum Trost gegeben, er kann uns verstehen, mitempfinden, er ist dahin durch wie wir. Den gleichen Weg. Insgesamt 8-mal wird der Name Jesus verwendet. Kapitel 2, Vers 9, wir sehen Jesus mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Kapitel 3, Vers 1, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Dann Kapitel 4, Vers 14, wir haben einen großen hohen Priester, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus. Dann Kapitel 6, Vers 20, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist. Dann Kapitel 7, Vers 22. Jesus ist eines besseren Bundes Bürger geworden. Kapitel 7, Vers 22. Dann Kapitel 10, Vers 19. Da wir Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Dann hier 12, 2. Hinschauend auf Jesus und schließlich Kapitel 13, Vers 12. Darum hat Jesus außerhalb des Tores gelitten. Er ist der Anfänger im Sinn von der, der den Anfang gemacht hat. Er ist der Urheber, so kann man dieses Wort auch übersetzen. Der Archegos, das ist das griechische Wort. Oder man könnte auch mit Anführer übersetzen. Es ist das gleiche Wort wie in Hebräer 2, Vers 10. Dort wird Jesus genannt, Anführer ihrer Errettung. In der alten Luther steht Herzog ihrer Errettung. Anführer ihrer Errettung. In der alten King James Bibel, in der alten Englischen steht the Captain of their Salvation. Der Hauptmann. Er geht voran. Er ist der Anführer, aber er ist auch der Urheber. Und wenn er es angefangen hat, den Glauben und das Glaubenswerk, ja, dann dürfen wir gewiss sein, er wird ihn auch vollenden. Und jetzt, wenn wir ihn anschauen, dann sehen wir, er hat auch gelitten. Er hat das Kreuz erduldet und er ließ sich durch die Schande, die das mit sich brachte, nicht davon abhalten. Er achtete der Schande nicht. Die Schande, die das Kreuz bedeutete, hielten ihn nicht davon ab. Es war eine furchtbare Schande. Er wurde zum Schuldigen erklärt. Und es war für einen Juden das Schlimmste, als Gotteslästerer zu gelten, als jemand, der den Gott der Väter, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs verlästert hätte, als ein solcher zu gelten, öffentlich als ein solcher verurteilt, gehöhnt zu werden, schaut ihn da an. Er wurde ausgezogen, auch das gehörte zu seiner Schande. Ja, er hat solche Schande auf sich genommen, die keiner der Hebräer bis jetzt erduldet hatte. Aber das konnte ihn nicht davon abhalten, diesen Weg zu gehen. Und wenn wir daran denken, dann schämen wir uns manchmal, wie schnell wir von viel geringfügigeren Sachen uns entmutigen lassen, uns aufhalten lassen oder murren, unzufrieden sind. Schau Jesus an. Er erduldete das Kreuz und hat sich jetzt gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Das wird hier schon wieder gesagt, und wir dürfen uns wieder in Erinnerung rufen, er, der auf dem Thron sitzt, ist der gleiche, der als Mensch hier auf der Erde war. Er vermag, er hat alle Macht, und er kann mit allen empfinden, die bedrängt sind, die seufzen, denen es schmerzt, denen es wehtut in der Seele, vielleicht auch brennt, im Leib, vielleicht ganz buchstäblich schon. Und dann dürfen wir ihn betrachten, der so großen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldete. Ja, von allen Seiten hat man ihm widersprochen. Wir wundern uns wirklich, wir wundern uns. Wir lesen die Evangelien und immer wieder wird da von Menschen berichtet, die kommen, die meinen, sie wussten es besser als er. Haben ihn kritisiert, korrigiert, in Frage gestellt. So getan, als müssten sie ihm sagen, wie es richtig ist. Aber nicht nur das, sondern nachher haben Sünder, für die er kam, die zur Rettung kam, für die er litt, haben ihn verurteilt, sich gegen ihn gewendet. Ja, wenn wir das bedenken, dann kann das uns auch ermutigen, sodass wir nicht ermüden und nicht ermatten. Wenn wir das bedenken, was Jesus auf sich nahm. Schaut ihn an, den, der so großen Widerspruch von Sündern erduldete. Damit ihr nicht müde werdet, damit ihr nicht matt werdet. Widerspruch von Sündern, Petrus spricht auch davon, er wurde gelästert, aber er gab nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht. 1. Petrus 2, Vers 21 bis 23. 1. Petrus 2, Vers 21 bis 23. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, auf das ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, welcher keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der gescholten nicht widerschallt, der leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der recht richtet. Dann drittens, Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Ja, Gott verwendet diese Verfolgungen, diese Not, das Böse, das Menschen den Christen antaten, er verwendet es zu ihrem Heil. Wir sehen in diesem Abschnitt, in diesen Versen 4 bis 11, dass Gott die Christen, die Hebräer-Christen, und das gilt auch für uns, als seine Söhne ansieht. Söhne, Töchter. Und die erzieht man, selbstverständlich. Man überlässt sie nicht sich selbst, weil es eben Söhne und Töchter sind. Verse 4 bis 11, ihr habt noch nicht wieder die Sünde ankämpfend bis aufs Blut widerstanden. Und ihr habt der Ermahnung vergessen, die zu euch spricht, das zu Söhnen. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst, gezüchtigt wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Ihr geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung oder Erziehung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen. Denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt oder erzieht? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, welcher alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr denn Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten auch wir unsere Väter nach dem Fleisch zu Züchtigern und scheuten sie. Sollten wir nicht viel mehr dem Vater der Geister unterworfen sein und leben? Das Ergebnis ist Leben. Denn jene freilich züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Hernach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Zunächst einmal Maß nehmen. Das ist oft ganz nützlich. Einmal Maß nehmen. Vers 4. Ihr habt noch nicht wieder die Sünde bis aufs Blut widerstanden. Wieder die Sünde ankämpfen. So weit ist es ja noch gar nicht. Wir sind ja noch alle am Leben. So schlimm ist es nicht. Andere haben viel mehr erlitten. Und so haben wir doch in manchem auch Grund, Gott zu danken, dass er manches, was hätte schlimmer sein können, verhindert hat. Es geht uns besser als manchen anderen. Und dann wollen wir nicht vergessen, diese Ermahnung, Vers 5, achte nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht. Das sind zwei Reaktionen, die beiden häufigsten Reaktionen auf Züchtigung, auf Leiden, auf Drangsale. Eine erste häufige falsche Reaktion, das wäre die Züchtigung für gering achten. Es könnte auch so viel heißen wie ignorieren. Es einfach nicht annehmen, irgendwie abzuschütteln versuchen. Nein, wir sollen sie vom Herrn annehmen. Und es nicht gering schätzen, sondern darin sehen, der Herr handelt an uns, weil wir ihm nicht gleichgültig sind. Die zweite falsche Reaktion, das wäre zu ermatten, den Mut zu verlieren. Nein, wir brauchen nicht den Mut zu verlieren, denn es dient einem guten Ziel. Es ist ein Ausdruck der Liebe des Herrn. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Das steht auch in Offenbarung 3, im Vers 19. Ich überführe und züchtige, so viel ich liebe. Und darum, weil der Herr uns liebt, will er uns das Beste, will er uns das Höchste geben. Und darum lässt er uns auch Dinge erfahren und durchmachen, die nicht schön sind. Es ist nicht immer schön, in die Schule gehen. Und das Leben ist eine Schule. Das Leben ist eine sehr gute Schule. Ein nicht so gutes Zuhause, aber eine sehr gute Schule. Und so lässt er einfach uns durch Not gehen. Das ist Schule. Und dann vergleicht ja hier der Apostel die Erziehung, die der Herr uns angedeihen lässt mit der Erziehung, die wir als Eltern unseren Kindern angedeihen lassen. Wir erziehen unsere Kinder auch. Und das haben Kinder nicht gern. Sie haben es nicht gern, wenn die Mutter hinter ihnen her und sagt, jetzt musst du das machen, jetzt räum auf, das ist deine Aufgabe. Und wenn die Mutter nicht locker lässt, bis die Sache gemacht ist und bis das Mädchen oder der Junge gelernt hat, regelmäßig diese Arbeit zu machen, die Mutter ist hinter dem Kind her. Und das gefällt dem Kind gar nicht. Aber wenn das Kind einmal älter ist, vor allem wenn es erwachsen ist, wird es sehr dankbar sein dafür, dass die Mutter dem Kind einfach beibracht und nicht locker ließ, bis das Kind Ordnung gelernt hatte, Aufgaben zu tun. die Pflicht zu erledigen, denn das ist eine Eigenschaft, der im Leben dann sehr nützlich ist. Und als Kinder sind wir dann sehr dankbar, wenn wir Eltern hatten, die uns wirklich erzogen haben. Auch wenn es dann gar nicht schön war. Denn das Leben wird viel einfacher, wenn man Zucht, Ordnung, Disziplin gelernt hat. Das Leben ist nachher viel schöner. Das Leben eines schludrigen und eines faulen Menschen, der sich das angewöhnt hat, ist beständig eine Last. Aber wenn wir gelernt haben, Aufgaben zu sehen, gleich anzupacken, durchzuführen, auszuführen, dann ist das Leben viel schöner und viel angenehmer. Und natürlich gehen Kinder nicht gern zur Schule. Und manchmal kommen Kinder nach Hause und sagen, ich gehe nicht mehr. Ich gehe nie mehr in die Schule. Nein, ich habe genug. Weinen. Aber die Eltern sagen, du musst in die Schule gehen, du musst lernen, lesen, schreiben, und dass sie die Eltern auch ein bisschen schauen, ob er fleißig ist, die Sache lernt, die Kinder auch ermuntern, ermutigen, ihnen beistehen, aber ihnen auch sagen, du musst zur Schule gehen. Aber wie dankbar sind die Kinder, dass sie in die Schule gehen mussten, auch wenn sie nie gern gingen, für all das, was sie lernten. Denn nachher ist das Leben viel einfacher. Und sie können dann mit dem Leben und mit den Möglichkeiten des Lebens viel mehr anfangen, weil sie geschult wurden, auch wenn das gar nicht schön war. Und hier fragt der Apostel, wenn wir das schon von unseren Eltern annahmen, ja, sollten wir dann nicht Gott zutrauen, dass er weiß, was er mit uns tut, und ihm nicht vertrauen, dass er nur ein gutes Ziel verfolgt. Ja, und es ist wirklich so, Gott wird das, was wir lästig finden, das Leiden oder die Verfolgung, die es hier war, oder den Druck, den wir spüren, er wird ihn nur so lange auf uns belassen, als für uns gut ist. Nun, wir können auch die Züchtigung des Herrn eben ignorieren. Und dann wird der Herr uns vielleicht gehen lassen. Gut, dann lässt er uns aus der Schule. Aber was muss man dann machen? Nachher muss man wiederholen. Ja, man muss die Klasse nachher wiederholen. Das macht Gott auch. Er lässt uns dann wiederholen. Ja, denn er will, dass wir lernen. Dass wir lernen, das, was wir lernen sollen. Er will, dass wir ihm untertan sind und leben, steht in Vers 9. Das beste Ergebnis, das höchste Ziel hat er im Auge, und darum erzieht er uns. Und bedenken wir, das Leben ist wirklich kurz gemessen an der Ewigkeit. Und in diesem kurzen Leben haben wir eigentlich gar nicht so viele Gelegenheiten zu lernen für die Ewigkeit. Für die Ewigkeit. Und bedenken wir, was unsere Aufgabe ist in der Ewigkeit. Wir sollen mit Christus herrschen, wird gesagt. Wir müssen ganz sicher für die Ewigkeit und für unsere kommende Aufgabe zubereitet werden, erzogen werden. Regenten wurden früher auch auf ihre Aufgabe als Regenten vorbereitet und erzogen. Kronprinzen wurden geschult. Die hatten ein viel schwereres Leben als Gleichaltrige, die keine Kronprinzen waren. Die mussten Latein lernen und Griechisch lernen und Hebräisch lernen. Und da mussten sie auch musizieren lernen. Und da mussten sie tanzen lernen. Und da mussten sie Sitten am Hof kennenlernen. Da mussten sie reiten können. Sie mussten die Jagd lernen. Sie mussten die Waffen führen lernen. Die wurden beständig geschult. Das war eine Schule. Aber nachher sollten sie Regenten sein. Und sie mussten das alles können. Und sie waren dann dankbar, wenn sie es gelernt hatten. Für eine hohe Aufgabe wurden sie geschult. Und natürlich haben dann die 8- oder 12-jährigen Kronprinzen an die Lausejungs beneidet, die mit ihrer Steinschleuder hinter Vögeln her waren, während sie schwitzen mussten. Aber nachher waren sie dankbar. Dankbar, dass sie Erzieher hatten, dass sie Züchtiger hatten. Gott erzieht uns für eine viel höhere Aufgabe, nicht für einen irdischen Thron. Wir sollen mit Christus herrschen. Wir sollen Engel richten, sagt 1. Korinther 6. Wir sollen mit Christus die Welt richten. Ja, für eine hohe Aufgabe müssen wir doch erzogen werden. Und das Leben ist ja so kurz. Und so dürfen wir Gott dafür danken, für seine Schule. Ja, in der Gegenwart, zur Zeit für die Gegenwart ist die Züchtigung bitter. Es ist bitter. Prüfungen sind eben Prüfungen, sonst wären es ja keine Prüfungen. Und die sind bitter. Es tut weh. Und man weint manchmal. Manchmal weint man vor dem Herrn, manchmal weint man ins Kissen, manchmal weint man mit einem Ehepartner, man weint manchmal. Es ist bitter. Für die Gegenwart, aber hernach süß. Für die Gegenwart keine freudige Sache, eine traurige Sache. Hernach aber, ja, es gibt ein wunderbares Hernach. Eine friedsame Frucht, eine wunderbare Frucht wächst daraus. Ja, der Herr ist ein vollkommener, unser Gott, der himmlische Vater, ein vollkommener Erzieher, ein guter Vater, Vater aller Erbarmungen. Aber auch ein Vater, der seine Kinder erzieht, denn er will, dass sie leben, Vers 9, und er will, dass sie seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Hier geht es jetzt darum, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Wir sind einmal grundsätzlich geheiligt durch das Werk Christi, aber wir sollen ihm auch immer ähnlicher werden. In unserem Denken, in unserem Urteilen, in unserem Leben, in unserem Wandel. Darum erzieht er uns. Dann der vierte Abschnitt, die Verse 12 bis 17. Dass niemand der Gnade Gottes ermangle. Die Verse 12 bis 17. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Und macht gerade Bahn für eure Füße, auf dass nicht das Lahme vom Weg abgewandt, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen wird, indem ihr darauf achtet, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch diese verunreinigt werden, dass nicht jemand ein Hurer sei, oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum für die Buße, obgleich er ihn sehr mit Tränen suchte. Ja, darum richtet auf die erschlafften Hände. Darum, wir haben lauter gute Gründe gehört. Warum? Denken wir an die Wolke der Zeugen. Manchmal genügt schon dieser Gedanke an die, die vor uns diesen Weg gegangen sind und gelitten haben. Oder denken wir an Jesus, schauen wir Jesus an. Und denken wir an diesen dritten Grund, das, was euch jetzt so schwer dünkt und worunter ihr so seufzt. Das ist die Hand des himmlischen Vaters. Er erzieht euch. Es ist etwas Gutes, das euch geschieht. Und so haben wir Grund, Mut zu schöpfen, Mut zu fassen. Das, was uns jetzt lahm dünkt, muss nicht vom Weg abkommen, sondern im Gegenteil erstarken. Es ist wirklich so, dass wenn Druck da ist, Drangsal da ist, und das griechische Wort Drangsal, das ist wirklich das, was das Deutsch auch besagt, etwas, das uns bedrängt, das drückt. Drangsal ist Druck, Liebsis. Druck. Und wenn man von zwei Seiten etwas zusammendrückt, von beiden Seiten etwas zusammendrückt, dann kann das, was da zusammengedrückt wird, entweder nach oben oder nach unten gedrückt werden. Entweder nach oben oder nach unten. Und wenn wir die Sache so ansehen, wie es hier der Apostel darlegt, es kommt von Gott, es dient einem guten Ziel, dann schauen wir auf und dann drückt uns das, was uns schmerzt, was uns wehtut, hinauf. Und dann wird es nicht einem Hindernis, wie eine Behinderung, wie ein lahmes Bein, sondern im Gegenteil, wir erfahren dann gerade durch diesen Druck Stärkung. Dann wird das Lahme geheilt, es wird stark. Darum ist es gut, dass wir immer wieder auch über solche Dinge nachdenken und diese Begründungen, diese Ursachen, diese Gründe, die uns hier gegeben werden, leiden nicht als etwas Lästiges, einfach abschütteln zu wollen und möglichst schnell los zu sein, sondern zu sehen als ein Mittel, das Gott verwendet, um uns zu heilen, zu stärken. Dann in Vers 14 eine weitere Aufforderung. Jagt dem Frieden nach mit allen, sucht Frieden mit allen, sucht Gemeinschaft mit allen. Frieden heißt ja auch Gemeinschaft mit allen. Das kann zunächst einmal hier so gemeint sein, dass die, die anfingen, sich zurückzuziehen und für sich allein blieben, dass ihnen gesagt wird, bleibt nicht allein. Das haben wir den anderen. Sucht Frieden mit allen. Und jagt der Heiligkeit nach. Wir haben ja eben jetzt gelesen im Vers 10, dass alle Züchtigung der Heiligkeit dient. Ja, nimm es aus der Hand des Herrn. Es wird dich in der Heiligung voranbringen. Denn ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn schauen. Wir müssen in Christus geheiligt sein, sonst werden wir den Herrn nie schauen. Und wer in Christus geheiligt ist, den erkennt man auch daran, dass er begehrt, auch im Wandel, im Leben, immer heiliger zu werden. Und darauf sollen wir achten. Und dann Vers 15, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Hier werden wir wieder an die Quelle zurückgeführt. Es ist Gottes Gnade, die uns befähigt. Es ist Gottes Gnade, die uns errettet hat. Es ist Gottes Gnade, die uns zu seinen Kindern gemacht hat. Es ist Gottes Gnade, die uns diesen Weg weist und führt. Bedenkt es. Ihr seid nicht allein. Es ist nicht eure Sache. Ihr wühlt da nicht allein in diesem Kampf, sondern es ist Gott, der euch hier führt. Gnade, die uns zur Heiligkeit befähigt und erzieht. Und dann hier ein Ausdruck, eine Wurzel der Bitterkeit. Was ist damit gemeint? Dass nicht irgendeine bittere Wurzel aufsprosse. Eine Wurzel der Bitterkeit oder eine bittere Wurzel aufsprosse. Nun, wir verwenden diesen Ausdruck meistens so, eine bittere Wurzel, dass jemand anfängt, bitter zu werden, sei es Gott gegenüber oder dem Gläubigen gegenüber, und dann innerlich verbittert und Groll hat. Meistens verwenden wir diesen Ausdruck so. Nun, wenn wir uns einmal fragen, woher kommt dieser Ausdruck, dann merken wir, dass der Apostel etwas anderes meint. Nun, es ist sicher richtig, wir sollen nicht Groll aufkommen lassen und Bitterkeit gegenüber Geschwistern, aber das ist ja nicht gemeint. Sondern er spricht hier von einer anderen Sache. Schlagen wir einmal auf, 5. Mose 29. 5. Mose 29. Es geht hier in 5. Mose in diesen Kapiteln 27, 28, 29 darum, dass das Volk sich auf Gottes Gebote verpflichten lässt. Und Gott nennt auch alle Folgen von Gehorsam und von Ungehorsam. Und dann heißt es in diesem Zusammenhang, nachdem das ganze Volk das gehört hat, die Segnungen für Gehorsam, Fluch für Ungehorsam, dann heißt es hier, 5. Mose 29, 18, dass kein Mann oder Weib oder Geschlecht oder Stamm unter euch sei, dessen Herz sich heute vom Herrn, eurem Gott, abwende, um hinzugehen, den Göttern jener Nationen zu dienen. Dass nicht eine Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trage. Wermut steht für Bitterkeit. 5. Mose 29, 18. Ah, 17 nach anderer Verszählung, ja. In diesem Kapitel sind die Verse um eine Nummer verschoben in verschiedenen Übersetzungen und Bibelausgaben. Also 17 oder 18. Dass nicht eine Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trage. Und was ist das? Was ist jetzt damit gemeint? Mit einer Wurzel der Bitterkeit, Vers 19, und es geschehe, wenn er die Worte dieses Eides hört, dass er sich in seinem Herzen segne und spreche, ich werde Frieden haben, wenn ich auch in der Verstocktheit meines Herzens wandle. Also eine Wurzel der Bitterkeit heißt, dass jemand unter den Empfängern dieses Briefes da sitzt, der hört diesen Brief, der eine gewisse Dringlichkeit enthält und den Lesern deutlich macht, entweder Christus oder Aaron, entweder das Alte oder das Neue, entweder das Opfer Christi oder all die Opfer im Tempel, dass der einer sich sagt, ach, so wichtig ist das auch nicht. Ich mache einfach so weiter, wie ich es bin. Ich richte mir das so ein, wie es mir am gelegensten kommt. Dass da mit diesen Drohungen, dass wer sich von Christus abwendet, dass er nur auf Gericht hoffen könne von Kapitel 10, und so weiter. Ich will mein Leben so leben, wie ich es richtig finde. Ich will da ein bisschen dabei sein und ich will es mir mit den Juden auch nicht verspielen. Nein, wir können so nicht mit Gott und mit seinem Wort umspringen. Es ist also eine Warnung davor, das Wort Gottes, und für uns heißt es das Evangelium, nicht ernst zu nehmen. Wir müssen es ganz ernst nehmen. Gott meint es genau so, wie es sagt im Evangelium. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Er ist den Sünder gnädig. Er erlöst, er vergibt, er rettet. Aber wer in der Verstocktheit seines Herzens weitergeht und sagt, ich kann leben, wie ich will, so ernst muss man das nicht nehmen. Der hat sich verrechnet. Und seht zu, dass unter euch nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Also, dass da immer mehr unter euch sind, die da sagen, ja, wisst ihr, so ernst müssen wir das auch nicht nehmen. Wir können doch gute Juden bleiben und wir können auch schauen, dass wir es mit den Christen nicht verspielen und schauen, dass wir möglichst gut herauskommen jetzt aus dieser unangenehmen Lage, in der wir sind, wegen unseres Bekenntnisses. Es geht nicht so. Man kann nicht mit Christus einen solchen Handel machen. Entweder liefern wir uns ihm aus oder nicht. Entweder ist er Herr und Retter oder nicht. Es gibt nur diese beiden Alternativen. Entweder an ihn glauben oder ihn verwerfen. Und das ist natürlich schon ernst. Das ist ganz ernst. Und dieses Kapitel wird dann fortfahren und zeigen, wir müssen wirklich wissen, ob wir jetzt auf den hören wollen, der da vom Himmel redet oder nicht. Wir können es nicht endlos vor uns hinschieben, vor uns herschieben. Und passt auf, dass das unter euch nicht Schule macht. Eine Wurzel der Bitterkeit, die nachher viele verunreinigt. Nachher sehen es andere auch, die denken, ja, so ernst muss man es nicht nehmen. Und dann ein weiterer Vergleich, Verse 16 und 17, dass nicht jemand ein Hurer sei oder ein Ungöttlicher, wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte, Esau. Ja, wir müssen uns wirklich dafür entscheiden, was wollen wir? Wollen wir uns für das entscheiden, was uns Gott in seinem Sohn bereitet, das ewige, das himmlische Erbe? Oder ist es uns doch wichtiger, dass wir in diesem Leben gut gelebt haben? Ja, es war Druck da. Weil sie Christen geworden waren, war ihnen das Leben schwer geworden. Und manche werden sich gesagt haben, es ist doch besser, wir lassen das christliche Bekenntnis fahren, dann kann ich wieder Geschäfte machen mit meinen alten Freunden, den Juden. Ich gehe wieder in die Synagoge und dann habe ich wieder mein Auskommen und bin all diese Scherereien und Sorgen los. Erinnert euch an Esau. Esau kam einmal nach Hause von der Jagd und dann hatte er Hunger. Und dann sieht er da seinen Bruder Jakob und der kocht gerade eine Linsengrütze. Ah, das hat so gut geduftet. Linsen ist gut, ich habe Linsen gern. Und wenn man Hunger hat, so ein Linseneintopf, und dann sagt, du gib mir doch etwas von deinem Linsengericht da, von diesen roten da, rote Linsen. Und dann sagt Jakob, ja, ich gebe dir den Linseneintopf und du gibst mir das Erstgeburtsrecht. Und Esau sagte, einverstanden, her damit. Erstgeburtsrecht, das hat doch etwas zu tun mit Zukunft und morgen. Was morgen ist, weiß ich nicht. Das hat etwas zu tun mit Verheißungen. Weißt du, Verheißungen kann man nicht essen. Ich habe jetzt Hunger. Und so hat er das Linsengericht verschlungen, stand auf und ging seinen Weg. Und dann steht dort, das wird so kommentiert, so verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Und wer das, was Gott in Christus bereitet hat, und hier den Juden, Israel, seinem Volk, in Christus schenkte, wenn man sagte, ach, was soll das? Verheißungen, das irgendwann einmal. Ich muss hier und jetzt auf meine Rechnung kommen. Ich muss doch jetzt für meine Sicherheit sorgen, für meine Familie und für mein Einkommen. Verheißungen kann man nicht essen. Davon wird meine Familie nicht satt. Das ist ein Ungöttlicher. Ein Ungöttlicher, der sagt, die Zeit ist wichtiger als die Ewigkeit. Mein jetziges Wohlergehen ist wichtiger als mein ewiges Schicksal. Und seht zu, dass nicht unter euch auch solche sind, Ungöttliche, die eben ihr Herz doch Christus, seinem Wort, dem Evangelium und damit dem ewigen Leben verschließen. Und nachher im Vers 17, denn ihr wisst auch nachher, als er den Segen ererben wollte, wurde verworfen, obgleich er ihn, den Segen, nachher mit Tränen suchte. Den Segen wollte er schon, aber er wollte nicht glauben. Und so manche, die wollen einfach, dass es ihnen gut geht, in jeder Beziehung. Die wollen, wie man in der Schweiz sagt, die Füfer und Weckli. Ja, so sagt man auf Schweizerisch. Du musst dich entscheiden, was du willst. Entweder Christus und das ewige Leben. Und das kann heißen, dass du hier in der Zeit Nachteile, Schwierigkeiten, Nöte durchmachst. Aber die wollten beides. Die wollten hier gut gelebt haben, nach ihrem Sinn, nach ihrer Lust, nach ihrem Verständnis. Und nach am Schluss sollten sie doch gesegnet sein. Es geht nicht. Wir müssen wissen, wem wir vertrauen, wem wir gehören, wem wir uns anvertrauen. Es ist wirklich Christus, und in Christus alles oder Christus verwerfen und dann habe ich alles verloren. Entweder oder. Und dann die Verse 18 bis 24, der Berg Sinai und der Berg Zion. Denn ihr seid nicht gekommen zum Berg, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde, denn sie konnten nicht ertragen, was da verkündigt wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagt, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Myriaden von Engeln, der allgemeinen Versammlung und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesu, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Also wir haben viel Ursachen, Christus zu ergreifen und uns auf ihn, ganz auf ihn zu verlassen, und Sinai und Gesetz und alles, was damit zusammenhängt, hinter uns zu lassen. Schaut euch diese Gegensätze an. Fällt euch wirklich schwer, zu erkennen, was das Bessere ist? Ja, wir sind gekommen zu Jesus, Mittler eines neuen Bundes. Und sein Blut ist für uns geflossen. Wie wunderbar. Nein, wir wollen uns zu ihm halten. Ich bin sicher, viele, die noch schwankend gewesen waren, die werden sich gesagt haben, nein, wir wollen nicht sein wie Esau. Nein, wir wollen nicht um gegenwärtiger Vorteile willen Jesus und sein Heil verwerfen. Nein, wir wollen uns jetzt wirklich endgültig ihm ausliefern. Und dann Verse 25 bis 29, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Das ist der sechste Abschnitt. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet, denn wenn jene nicht entgingen, die den abwiesen, der auf den Erden die göttlichen Aussprüche gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet, dessen Stimme damals die Erde erschütterte. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht allein die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die erschüttert werden, als solche, die gemacht sind. Auf dass die, welche nicht erschüttert werden, bleiben. Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben, durch welche wir Gott wohlgefällig dienen mögen, mit Frömmigkeit und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ja, Gott hat geredet. Er hat vom Himmel her geredet. Ja, einerseits ist sein Reden in Jesus Christus ein Reden der Gnade. Das ist es. Unbegreiflicher Gnade. Aber gerade deshalb ist es umso schlimmer, wenn man dieses Reden abweist. Es ist schlimmer, das Reden Gottes in Gnade abzuweisen, als das Reden Gottes unter dem Gesetz. Es ist das Abweisen einer herrlicheren Botschaft, einer größeren Gabe. Und darum seht zu, dass ihr den nicht abweist, der vom Himmel her redet. Was sind die Alternativen? Die Alternativen sind ein ewiges, unerschütterliches Reich für den, der an Christus glaubt. Und sonst? Was sonst? Ja, nichts. All das, worauf die Juden sich noch verließen, Tempel und Aaron und Schlachtopfer und all diese Dinge, Gott würde das alles erschüttern und nichts mehr würde da sein. Ja, und Gott wird am Ende der Tage diese ganze Schöpfung erschüttern. Und dann wird nichts bleiben. Und wenn wir dann nicht Christus und sein ewiges Reich haben, ja, dann haben wir nichts. Außer Finsternis, ewige Verdammnis. Das sind die Alternativen, die der Schreiber hier zum Schluss noch einmal ganz deutlich zeigt. Und man kann nicht beides haben wollen. Und so mussten sie hier am Ende spätestens wissen, wem sie jetzt wirklich glauben wollten. Wem sie sich wirklich anvertrauen wollten. Und wir wollen uns gerne und freudig und dankbar Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem Retter, dem Erlöser, der eine ewige Erlösung gewirkt hat, anvertrauen. Und wir sind so dankbar, dass wir ihm gehören dürfen. Gerade in einer Zeit, wo wir merken, dass alles ins Wanken kommt und Gott wird bald diese ganze Erde, Himmel und Erde erschüttern. So erschüttern, dass alles einstürzt, alles. Aber wer in Christus ist, der ruht im Schöpfer selbst, hat Teil an einem unerschütterlichen Reich. Und deshalb, Vers 28, weil wir ein solches Reich empfangen haben, wollen wir Gott dienen. Freudig dienen. Er gibt uns Gnade dazu, ihm wohlgefällig zu leben und ihm zu dienen.